Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge vom Apologetik Projekt Podcast. Herzlich willkommen, Simon.
Herzlich willkommen, Dave.
Oder ich bin eigentlich willkommen bei dir, ne? Wir nehmen bei dir auf.
Wenn man so will.
Ich bin zu Gast bei dir. Ja, wir haben eine spannende Folge vor uns heute, die sich gleich mal ein bisschen mit einem Einwand zur Apologetik beschäftigt. Also ich hoffe natürlich, diejenigen, die jetzt hier einschalten, die zweite Folge, waren so klug und haben die erste Folge schon gehört. Das macht tatsächlich Sinn. Hört bitte die erste Folge, dann die zweite. Und wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen, ein bisschen über, was ist eigentlich Apologetik, was ist diese Glaubensverteidigung, was verstehen wir darunter? Und wir wollen heute gleich mal einen Einwand behandeln oder über einen Einwand sprechen, der da relativ schnell kommen kann, nämlich ist das nicht alles ein bisschen sinnfrei? Also viele sagen ja, Glaube, das ist halt so eine persönliche Präferenz, das hat was zu tun mit meiner persönlichen Erfahrung, mit dem, wie ich mir halt Dinge vorstelle. Ja, und ihr kommt da mit Fakten und mit so verstandesmäßig und so. Ist das nicht ein Gegensatz? Ja. So Verstand und Fakten und dem gegenüberliegend Glaube und so das, was irgendwie bis zur
Gut.
Seele durchdringt.
Naja, also ich sag mal, der christliche Glaube, der bezieht sich ja auf ganz viele historische Ereignisse. Also wir als Christen glauben, bestimmte Ereignisse haben stattgefunden in Raum und Zeit und darum hängt unser Glaube auch ganz entscheidend damit zusammen, haben diese Ereignisse stattgefunden, sind die passiert? Gab es einen Jesus, der am Kreuz starb? Und wenn es den nicht gab, dann ist es vielleicht ein schönes Gefühl für mich, mir vorzustellen, da ist jetzt jemand für meine Sünden gestorben, aber wenn das faktisch nicht passiert ist, dann helfen auch die ganzen Gefühle nicht und darum sollte ich schon ein Stück weit verifizieren können. Jesus hat gelebt, er ist gestorben, er ist von den Toten auferstanden. Also das ist ja die ganze Grundlage unseres christlichen Glaubens, die Auferstehung Jesu von den Toten. Paulus sagt ja in 1. Korinther 15, wenn das nicht passiert ist, dann ist unser ganzer Glaube nichtig. Also ein Stück weit, ja, also der christliche Glaube ist ja jetzt nicht, also mindestens das, was wir glauben, ist ja nicht so eine Art von Glauben, die sich auf spirituelle Erlebnisse beschränken lässt. Da werden wir auch noch drauf kommen, die gehören auch mit dazu, aber ja, ist eben geknüpft an bestimmte Ereignisse, wo man eben schon ein Stück weit nachprüfen können sollte, ob die stattgefunden haben. Oder anders gesagt, wobei der Faktizität von diesen auch, also mit der Faktizität von diesen Ereignissen hängt eben zusammen, ob unser Glaube auch überhaupt plausibel ist.
Genau, das ist natürlich auch ein gewisses Verständnis unseres Glaubens. Es gibt vielleicht Leute, die würden da widersprechen, die würden sagen, nee, mein Glaube fußt nicht auf Fakten. Und auch das Ziel unseres Projektes ist ja zu zeigen, naja, auf irgendwas muss das Ganze fußen. Jede Überzeugung, jede auch Glaubensüberzeugung braucht ein Fundament und wir glauben, das Christentum hat ein sehr, sehr solides Fundament. Das wollen wir auch so ein bisschen in der heutigen Folge behandeln, besonders eben an der Frage, ja, kann man überhaupt irgendwas über Gott wissen? Also offensichtlich beschäftigt sich religiöser Glaube mit der Frage nach Gott, vielleicht nach seiner Existenz erstmal, was gleich mal den Theismus von Atheismus trennen würde oder auch von anderen vielleicht religiösen Richtungen. Also gibt es Gott oder Götter oder einen Gott? Und kann man überhaupt irgendwas über den wissen? Und ich würde gleich mal zur Einführung kurz vorstellen, was wir heute behandeln. Weil wir glauben, es gibt tatsächlich besonders drei Bereiche, die relevant sind für diese Frage. Also kann man irgendwas über Gott wissen? Du hast schon gesagt, wir werden sprechen über spirituelle Erfahrung. Da werden wir auch gleich reinsteigen, was wir darunter verstehen und welche Rolle die spielen. Es gibt diesen Bereich von Natural Theology. Der ist für viele sicher jetzt erstmal ein Fremdwort. Den werden wir erklären, was das bedeutet. Und da hast du auch schon was angeschnitten, die Bibel, das, was die Bibel sagt, besonders über die Person von Jesus, was für eine Rolle spielten die in unserem christlichen Glauben?
Vielleicht noch so ein einleitender Gedanke. Ich glaube, ganz oft hängt es auch an der Frage der Gewissheit. Wenn Menschen sagen, man kann ja nichts über Gott wissen, dann meinen sie oft damit, man kann es ja nicht zu 100% sagen. Und da wird für mich aber zu weit gegangen in der Schlussfolgerung. Ich würde auch sagen, ja, man kann wahrscheinlich nicht zu 100% sagen, dieser Glaube, diese Glaubensüberzeugung ist wahr. Der dreieinige Gott, wie ihn uns die Bibel bezeugt, existiert und so weiter. Aber das sollte uns jetzt nicht davon abhalten, trotzdem Überzeugungen, ja, zu entwickeln, zu formulieren. Denn das kann man wahrscheinlich bei fast nichts im Leben. Also weiß ich, dass du existierst, Dave? Kann ich das wirklich mit hundertprozentiger Gewissheit sagen? Oder kann es nicht auch sein, dass ich mich in einer Matrix befinde und du bist eigentlich nur ein Computerhologramm? Kann es sein, dass ich mich vielleicht in meiner eigenen Truman-Show befinde? Hier, da gibt es ja diesen Film mit Jim Carrey,
Guter Film.
Dessen ganzes Leben in einem riesigen, überdimensionalen Filmstudio sich abspielt und alle Leute um ihn rum, inklusive seiner besten Freunde und seiner Frau, sind bezahlte Schauspieler. Kann ja auch sein. Ist es wahrscheinlich? Eher nicht. Kann man es zu 100% ausschließen? Auch nicht. Also alles, was man machen kann, ist Wahrscheinlichkeiten abwägen und überlegen, was ist die beste und plausibelste Erklärung für die mir vorliegenden Informationen. Wenn ich die Daten auswerte, die sich ja vor mir ausbreiten, zu welchem Ergebnis komme ich dann? Was ist die beste und sinnvollste Erklärung dafür? Und wir würden eben sagen, wenn man sich diese drei Bereiche anguckt, spirituelle Erfahrungen, Natural Theology, das Zeugnis der Bibel, aber generell die Realität, in der wir uns bewegen und wir dann uns Gedanken machen, wie können wir die am besten und sinnvollsten erklären, wäre unsere Überzeugung, dass die christliche Weltanschauung das vermag und deswegen sind wir überzeugte Christen. Okay, vielleicht kommen wir gleich zu dieser Ebene von spirituellen Erfahrungen. Wir glauben ja als Christen an einen ja, realen, lebendigen Gott, der sich in Raum und Zeit geoffenbart hat, hatten wir schon angesprochen, an einen Gott, der Gebete erhört. Wir glauben aber auch an ja, einen, ich bin so im Denglischen unterwegs, an einen Realm, an eine Dimension, an eine spirituelle Dimension. Wir glauben, dass es Engel gibt, dass es Dämonen gibt, dass es ja, ein Leben nach dem Tod gibt. Also wir glauben ja schon mehr als einfach nur, da gibt es einen Gott, der hat die Welt geschaffen. Wir glauben nicht wie Deisten glauben, also dass Gott die Welt geschaffen hat, auf sie runterguckt und ja, sie ihrem Schicksal irgendwie überlässt, sondern an einen Gott, der sich mitteilt, der sich zeigt, der sich offenbart und auch an ja, eine gewisse Ebene, die über das hinausgeht, was man mit seinen Augen erfassen kann. Ja, lass uns darüber ein bisschen sprechen. Inwiefern sind spirituelle Erfahrungen eine. Ja, ein Hinweis, ein Indiz, ein Argument für die Existenz eines Gottes oder ja, für die Stichhaltigkeit der christlichen Weltanschauung.
Also zunächst einmal muss man ja sagen, dass das ganze Thema spirituelle Erfahrung keine allein christliche Erfahrung ist. Also wir reden zunächst einmal von spirituellen Erfahrungen im Allgemeinen. Also es gibt Menschen, die sich bestimmten Religionen zuordnen, die haben spirituelle Erfahrungen. Das könnte man vielleicht auch anders betiteln mit übersinnlichen oder übernatürlichen Erfahrungen. Ich weiß nicht, wie es den Zuhörern geht. Vielleicht wird sich der eine oder andere fragen, habe ich vielleicht sowas schon mal gehabt? Manche überlegen vielleicht, ob bestimmte Erfahrungen spirituelle Erfahrungen waren, sind sich aber nicht sicher, ob das Einbildungen waren. Manche würden sagen, hey, ich habe eine ganz klare spirituelle Erfahrung gemacht. Es gibt da auch mehr oder weniger verifizierbare Dinge. Also gerade wenn es ums Thema Heilung geht oder Spontanheilung, ist ein sehr interessantes Thema, das wir weltweit beobachten können, wo es tatsächlich Daten zugibt. Und wo die Frage gestellt werden muss, okay, so wie gehen wir jetzt erstmal mit solchen Themen um? Dass Menschen in allen möglichen Sprachen, Kulturen und Zeiten jedenfalls die Behauptung aufstellen, ich habe spirituelle Erfahrungen gemacht. Der interessante Punkt für mich ist nicht in erster Linie gleich zu sagen, okay, wie bewerten wir das und von wem geht das aus oder wann ist eine spirituelle Erfahrung jetzt valide und wann kann man sagen, okay, war vielleicht eine Einbildung. Zunächst mal muss man auch feststellen, der Mensch über Zeit, Raum und Kultur hinweg hat immer wieder sich ausgestreckt nach spirituellen Erfahrungen. Das finde ich erstmal eine interessante Beobachtung.
Ja, da gibt es ja dieses bekannte Zitat von C.S. Lewis. Ich krieg's, glaube ich, so halb zusammen, wo er sagt, wenn in dir drin ein, wie hat er es gesagt, ein Bedürfnis für, ein Hunger für etwas über diese Welt hinaus existiert, dann ist das ein guter Hinweis darauf, dass etwas außerhalb dieser Welt existiert. Also, dass du für eine Welt, für eine andere Welt geschaffen bist. Also, es ist jetzt
Richtig,
gerade
ja.
ein paraphrasiertes Zitat, vielleicht kriegst du es besser
Ja,
zusammen.
ist ziemlich genau richtig. Also wenn
Ja.
etwas in dir sich eine Sehnsucht ist nach einer Welt über diese hinaus, dann ist das ein gutes Indiz dafür, dass diese andere Welt vielleicht existiert.
Ja.
Irgendwie in dieser Richtung,
Ja,
ja.
ja. Ja, und ich meine, das wäre ja schon interessant. Also jetzt mal rein pragmatisch gesehen, wenn wir jetzt von einer naturalistisch gedachten Evolution ausgehen und die das so veranlasst hat, dass in Menschen, Kulturen und zeitenübergreifend ein Bedürfnis ist nach Spiritualität, nach dem Transzendenten, nach dem Göttlichen, dann wäre es ja rein pragmatisch gedacht schon mal ein gutes Argument dafür, dass Religion eine Rolle in der Gesellschaft spielen sollte. Und es ist auch so ein bisschen der Struggle, den ja Menschen manchmal haben, die selbst nicht gläubig sind, dass sie sagen, ja, ich sehe eigentlich schon den krassen Impact und den positiven Impact von Glauben auf das Leben Einzelner und damit auch eine ganze Gesellschaft. Aber ja, ich glaube nicht. Aber genau, das finde ich einen spannenden Aspekt. Ja, ein Baby, dem kriegt nicht beigebracht, dass es sowas wie Wasser gibt, dass es sowas wie Essen gibt. Aber ja, es schreit kurz nach seiner Geburt schon danach. Und dass der Mensch irgendwo nach, ja, nach etwas Nicht-Existentem schreit und das über die Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg, kulturenübergreifend, das finde ich schon ein ganz spannendes Indiz eigentlich für seine Existenz.
Ich
Weil,
meine,
ja.
ein ganz großer Punkt hierbei, weil da relativ schnell Einwände kommen, naja, die meisten spirituellen Versuche, irgendwas zu finden, sind oft quasi Versuche der Lücke. Ne? Also man hat irgendwie eine Erkenntnislücke, man kann sich bestimmte Phänomene nicht erklären. So würden ja auch heute Naturalisten argumentieren. Alle spirituellen Erfahrungen sind irgendwann naturwissenschaftlich, psychologisch erklärbar.
Ja.
Und so wird oft argumentiert. Das war einfach immer in der Geschichte schon. Die Menschen waren halt ein bisschen doof, so quasi. Die wussten es nicht besser und dachten dann, naja, wir haben keine Medizin, also müssen wir irgendwie durch Zaubersprüche unsere Krankheiten in den Griff kriegen. Ich glaube aber, dass das einfach aus verschiedenen Gründen nicht greift, zunächst einmal. Also spirituelle Erfahrungen mit so einem Argument gleich vom Tisch zu wischen, funktioniert für mich aus verschiedenen Gründen nicht. Also zum einen ist es einfach eine völlig falsche Sicht auf die Menschheit zu sagen, die Menschen damals waren halt doof und wir sind heute alle schlau. Wenn man sich die mathematischen Erkenntnisse aus dem alten Ägypten anguckt, aus dem alten Arabien, da waren so intelligente Menschen, die die Welt beobachtet haben, die die Messungen angestellt haben, die ihren Verstand gebraucht haben. Und das sehen wir durch die ganze Geschichte hindurch. Natürlich haben diese Menschen erkannt, wir haben Grenzen in dem, was wir irgendwie auch messen oder erfahren oder verstehen können. Aber sie haben sich Gedanken gemacht. Und diese Gedanken waren nicht intuitiv gleich, oh, ich kann es mir nicht erklären, ja, dann wahrscheinlich Gott. Sondern da waren Menschen, die eine ehrliche Suche und auch eine ehrliche Beobachtung betrieben haben.
Gut, ich weiß nicht. Also, ich meine, gleichzeitig ist es ja schon auch, also, wenn man sich so antike Texte anschaut, ist schon auch gespickt von Weltbildern, die wir heute als naiv und voraufgeklärt, würde ich auch sagen, zu Recht bezeichnen
Genau,
würden.
natürlich.
Also, ich muss auch sagen, ich bin so ein bisschen, ja, ich wehre mich auch mal dagegen, wenn jetzt beispielsweise Christen in andere Teile der Welt gehen, in denen Menschen nicht so viel wissen über psychische Krankheiten und dann sehr schnell irgendwas den Dämonen zuschreiben und dann kommen die zurück und sehen dann plötzlich hinter jeder Ecke irgendwelche Belastungen und so. Also ich sag mal, ja, ich würde auf jeden Fall einräumen, dass auf jeden Fall manche Überzeugungen definitiv, ja, also manche Zuschreibungen spiritueller Erfahrungen tatsächlich sich auch besser, sinnvoller erklären lassen, als dass da jetzt eine transzendente Ursache dahinter steckt.
Ja.
Aber ja, wie so oft darf man auch hier nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Es ist ja nicht ein Entweder-Oder. Und ich sag mal, selbst wenn ich kein Problem damit habe, anzuerkennen, dass viele Erfahrungen, die Leute machen, daraus resultieren, dass sie sich in was reinsteigern, habe ich auch, also könnte ich trotzdem kein Naturalist sein, selbst wenn ich kein Christ wäre, könnte ich kein Naturalist sein, der ja irgendwie weg erklären müsste, dass ja definitiv Menschen wirkliche krasse Gebetserhörungen erleben. Und das finde ich einfach, also das greift nicht. Und dazu, wie gesagt, muss man nicht mal Christ sein. In meiner eigenen Family, die habe ich in der letzten Folge erzählt, jetzt nicht besonders religiös ist, da wurden schon Erfahrungen gemacht mit hier Gläserrücken und so Geschichten, die, ja, das kann ich jetzt nicht in irgendeiner Diskussion mit einem Atheisten in der Podiumsdiskussion als Argument vorbringen, aber wo auf einer rein subjektiven Ebene ich sagen muss, also selbst wenn ich kein Christ wäre, müsste ich anerkennen, es gibt mehr als das, was wir, sehen, als ja. Das, was wir untersuchen können und auch empirisch irgendwo nachweisen können. Genau.
Also und wie du auch sagst, also wir sind ja auch im Hier und Jetzt konfrontiert mit spirituellen Erfahrungen. Das wäre auch mein zweiter Punkt gewesen. Also nicht nur die Vergangenheit sich anzugucken und zu sagen, na gut, alte Kulturen, da hast du vollkommen recht, genau, diese spirituellen Dinge waren auch verankert, auch in naturwissenschaftlichen Überlegungen, was ein Problem war. Also ich bin sehr froh darüber, dass wir heute eine Naturwissenschaft haben, die auch erstmal auf Basis von Empirie arbeitet und nicht auf Basis von Vorstellungen von Welten, die wir so nicht sehen können. Aber wir haben ja heute noch spirituelle Erfahrungen, wie du sagst. Und nicht nur unter Kulturen und Menschen, die halt nicht gebildet sind, sondern gebildete Menschen machen spirituelle Erfahrungen. Unter anderem auch ich zum Beispiel habe spirituelle Erfahrungen gemacht, wo ich sagen würde, die konfrontieren auch ein rationales Weltbild ein Stück weit, weil man auch gewisse Erfahrungen, auch nach langem Überlegen, auch nach langem Reflektieren, nicht einfach abtun kann.
Ich wollte auch noch mal kurz ergänzen zum letzten Punkt. Ich will auch nicht sagen, also ich schließe mich deinem Punkt in der Sache schon an, aber auch da, also, ne, dass eben in der Vergangenheit die Menschen jetzt nicht einfach alle voraufgeklärt waren und die wussten auch, dass Tote nicht auferstehen.
Ja.
Die wussten auch, dass bestimmte Dinge nicht einfach so passieren. Und genau, also da greift für mich das Argument oft nicht. Und in der Gegenwart, ganz genau. Ja, das ist eine gewisse subjektive Ebene, die es gibt, dass man für kranke Menschen betet und die werden übernatürlich geheilt. Hm. Nahtoderfahrungen, erhörte Gebete, wo auf die verrückteste Weise dann plötzlich irgendwelche Gelder bei einem landen, wo man sich denkt, hä, wie war das jetzt möglich? Oder, also ich könnte da wirklich verschiedenste Dinge anführen, die ich selber schon erlebt habe, die andere Menschen erlebt haben. Und vielleicht tun wir uns ja gleich schon die Credibility in den Augen mancher wegnehmen, wenn sie sagen, was, die glauben an solche Dinge. Ja, das glauben wir. Wir glauben an einen Gott, der hier und heute erfahrbar ist, der lebendig ist. Und, weil das jetzt dann ja auch mitklingen kann, wir glauben nicht, dass solche Erfahrungen nur von Christen gemacht werden können. Da ist die Bibel eigentlich schon auch ziemlich transparent darüber. Also das tut mein christliches Weltbild nicht in Frage stellen, wenn Menschen aus anderen Glaubensrichtungen auch solche Erfahrungen machen. Wie gesagt, manchmal ist es auch nicht, dass da jetzt irgendeine göttliche Ursache dahinter steckt. Ich war schon in einem buddhistischen Kloster mal, dort haben die minutenlang dasselbe Mantra ausgesprochen und getrommelt und sich da in so einen Gefühlsrausch reingesteigert. Oder wenn du jetzt Sufis hast, die eine bestimmte eine Passage aus dem Koran eine Stunde lang vor sich her zitieren und auf die Brust schlagen. Das meine ich jetzt nicht, wenn ich von solchen Erfahrungen spreche. Da erleben Leute auch was. Da würde ich sagen, ist aber relativ gut erklärbar, was sie da erleben. Genauso wie es vielleicht auch gut erklärbar ist, wenn bestimmte Endorphine ausgeschüttet werden bei manchen Lobpreisliedern, dass man jetzt nicht immer alles dann auf eine göttliche Erlebnisebene bringen kann. Also ich muss sagen, für mich war das von vornherein aber auch gar kein Problem, sowohl das eine als auch das andere zu sehen. Ich war frisch Christ und dann bei einem Xavier Naidoo-Konzert in Stuttgart mit dabei, wo ich auch Leute gesehen habe, die ihre Hände heben und die Augen geschlossen haben und ganz ergriffen sind. Ähnlich wie ich es vom Jugendgottesdienst kurz vorher gesehen habe. Und es war für mich kein Problem, beides parallel nebeneinander zu haben, dass ich sehe, okay, da haben Menschen emotionale Erfahrungen, da haben Menschen emotionale Erfahrungen und manchmal davon passiert auch gerade etwas Übernatürliches, wo Gott mit drin steckt. Ich glaube halt Leute, die ihr Leben lang nur in der christlichen Bubble sind und dann mit Mitte 20 auf einem Reggae-Konzert, wo sie sehen, da haben die Leute auch die Augen geschlossen und sind ganz into it, da kann es Leute verunsichern.
Ja.
Aber ich denke, man kann das einfach wahrnehmen. Menschen machen emotionale Erlebnisse, Menschen machen auch übersinnliche Erlebnisse, wo dann, was dann die, also die eben nicht christlicher Natur sind. Genau, über die Quelle genau, kann man sprechen, aber ich könnte auf jeden Fall schon mal kein Naturalist sein.
Ja. Also die spirituellen Erfahrungen an sich, und das ist auch die Überleitung zum zweiten Punkt heute, also wir würden sagen, sie vom Tisch zu wischen komplett, auch als übersinnliche, auch tatsächlich als übernatürliche Erfahrungen, würde ich sagen, ist zu naiv, wenn man sich die gesamte Geschichte und Kultur anschaut. Das wäre für mich ein zu einfacher Erklärungsansatz zu sagen, ja, Psychologie, wissen wir Bescheid. Mhm. Trotzdem ist Spiritualität an sich, wie wir jetzt auch in unserem Gespräch schon gemerkt haben, ist nicht ganz griffig. Ne? Und besonders sagt es nicht so viel über Gott aus. Also jetzt kommen eben diese Erfahrungen in verschiedensten Kulturen, Formen, auch mit verschiedenen Interpretationen vor. Also diese spirituellen Erfahrungen beantworten für uns noch nicht wirklich die Frage, ja, können wir jetzt spezifische Aussagen über Gott treffen, wenn wir sie isoliert sehen, ja. Wenn wir sagen, das reicht noch nicht ganz. Sie spielen einen Teil dazu, aber sie stellen ja. Weitere Fragen an uns.
Genau, und den Punkt finde ich wichtig zu sehen, ne? Ein Argument muss jetzt nicht immer alles abdecken können.
Also, genau.
Man kann sagen, hey, das spricht schon mal zugunsten des Theismus und entgegen des Naturalismus, aber ja. Deckt jetzt, also man kommt damit noch nicht raus bei der Überzeugung, dass Jesus ganz Gott, ganz Mensch war und
genau.
Auf diese Erde gewandelt
ist. Auch bevor wir natürlich zu dem Punkt kommen, warum wir auch spezifisch an die Person Jesus Christus glauben oder warum wir glauben, dass da ein guter Grund dafür herrscht, dass das eine Offenbarung Gottes ist, kommt dieser Begriff Natural Theology so ein bisschen zwischen rein. Ich würde ja. Kurz versuchen, den zu erklären, für alle, die damit nicht vertraut sind. Und dann können wir kurz darüber sprechen, was beinhaltet das und warum ist das entscheidend. Also der Begriff ist aufgeteilt, ne? Natural und Theology. Theology, Theologie heißt erst einmal, wenn wir es im weiteren Sinne sehen, Aussagen über Gott. Die Lehre über Gott, Erkenntnisse über Gott. Und dieses Adjektiv natural bedeutet also quasi, es ist nicht gebunden an eine spezifische Offenbarung, wie wir zum Beispiel in den verschiedenen Religionen haben. Wir haben die religiösen Bücher, die von sich selbst in Anspruch haben, Offenbarungen zu sein. Sondern wir haben eine Offenbarung über das Wesen Gottes, die offensichtlich für alle Menschen zugänglich ist. Das bedeutet Natural Theology. Und das spiegelt sich in verschiedenen Faktoren wider. Es hat ganz, ganz stark natürlich damit zu tun, dass wir Natur beobachten können. Also jetzt laufen wir eben durch die Welt und es fängt ja bei Kindern an. Also Kinder laufen durch diese Welt und der Mensch hat nicht nur ein intuitives Bedürfnis, vielleicht Spiritualität zu suchen, sondern auch Erklärungen zu suchen. Also wir brauchen irgendwie eine Erklärung für das, was wir wahrnehmen und wir wollen das ordnen. Jetzt läuft ein Kind durch diese Welt, denkt sich irgendwie, die Biene fliegt zur Blume, woher weiß sie das? Ja, und dann stellt sich Fragen. Und diese Fragen können wir vielleicht noch relativ einfach beantworten, da können wir Forschung anstellen, aber irgendwann kommen wir zu Punkten, wo wir sagen, erstmal ist unsere Beobachtungsgabe da begrenzt oder diese Beobachtung, die wir machen, die gibt uns Fragezeichen. Und gleichzeitig offenbart sie uns etwas über das Wesen dieser Welt. Sehr interessant für mich als jemand, der Mathematik studiert hat, ist zum Beispiel das ganze Thema Feintuning. Es gibt so ein Argument in der Apologetik, heißt Feintuning-Argument. Will ich jetzt gar nicht so übelst genau darauf eingehen, aber es bedeutet einfach, wir machen Beobachtungen von Abstimmungen in dieser Welt, Feinabstimmungen. Ja. Und diese Feinabstimmungen als zufällig zu bezeichnen, das ist jetzt Natural Theology, jetzt müssen wir diese Beobachtung interpretieren. Also ich beobachte, hier gibt es Zusammenhänge in dieser Welt, angefangen beim Urknall, dass da bestimmte physikalische Größen sehr gut aufeinander abgestimmt sind, dass sie lebensgünstig sind. Jetzt muss ich diese Beobachtung interpretieren. Jetzt kann ich sagen, das ist Zufall. Und da muss ich mir aber fragen, okay, ist diese Interpretation die schlüssigste?
Ja.
Aus mathematischer Sicht würde ich sagen, nein.
Ich meine, so interessant ist ja, selbst Richard Dawkins hat ja, ich kriege es gerade nicht wörtlich her, aber an einer Stelle auf jeden Fall mal gesagt, dass das Universum auf jeden Fall den Anschein macht, als wäre es fein abgestimmt.
Genau, genau. Und das kann man nicht leugnen. Das heißt, das ist Natural Theology. Jetzt haben wir hier eine Beobachtung und die Interpretation dieser Beobachtung auf die Existenz Gottes, das ist Natural Theology.
Richard Dawkins ist ein sehr bekannter und sehr
politischer Genau, er ist kein Theologe. Genau.
Noch kurz erwähnt. Ja, also ich finde diese Ebene ganz wichtig, weil durch persönliche Erfahrungen und Erlebnisse haben wir eine subjektive Ebene in unserem Glauben, die auch wichtig ist, die auch dazugehört, meiner Ansicht nach. Gleichzeitig aber ist es schwierig, hatte ich auch vorher schon gesagt, in einem Gespräch das als ein Argument vorzubringen für die Wahrhaftigkeit des christlichen Glaubens. Es wird öfter gesagt, ja, dein Zeugnis kann dir niemand nehmen. Weiß ich nicht. Also so, doch, das kann durchaus sein. Du sprichst mit einem, also habe ich mal erlebt, irgendwie in so einem Forum, da hat einer sein Zeugnis erzählt, also mein ehemaliger Mitbewohner, der hatte Rheuma an den Knie- und Hüftgelenken, war mit 20 kurz davor, eine künstliche Hüfte zu bekommen, hatte den inneren Eindruck, ich sollte in die Gemeinde fahren, auch wenn an dem Tag nichts eigentlich hätte stattfinden sollen. Dann war dort eine Veranstaltung, von der er nichts mitbekommen hat, hat dort für sich beten lassen und hatte danach kein Rheuma mehr. Hat sich vom Arzt bestätigen lassen, es war eine Spontanheilung. Ich würde sagen, krasses Wunder und für ihn auf jeden Fall ein subjektiver Grund zu glauben und für mich als einen, der ihn noch kennt mit den Krücken auch, kann man jetzt sagen, Spontanheilung passiert oder du lügst oder du übertreibst. Okay, von mir aus. Für mich ist es eine subjektive Ebene, aber gerade das ist das Problem. In einem Gespräch mit jemand anderem hat es eben jetzt selbst, ja, es ist halt schwierig, ne? Da hängt es jetzt davon ab, ist das, was ich sage, vertrauenswürdig oder nicht oder was er sagt.
Er musste das quasi nicht glauben, ne?
Genau, und in einem, ja, ich weiß auch eben in einem Forum, dann schreibt dann einer, ja, hört sich toll an, aber ja, kann man auch so und so erklären. Aber gut, ich sag mal, für mich subjektiv wäre es trotzdem ein Grund zu glauben, während jetzt diese empirische Ebene oder die Natural Theology, wo man philosophische Argumente bringen kann, wo man empirische Argumente bringen kann, eben so eine gewisse, ja, Nachvollziehbarkeit eben in sich birgt. Also du kannst, ja, ganz unabhängig davon, wie vertrauenswürdig du als Charakter empfunden wirst oder im Sinne von, oder wie vertrauenswürdig oder zuverlässig deine Aussagen sind über persönliche Erlebnisse, auf einer gemeinsamen Grundlage von einer, ja, Schöpfung, das wäre jetzt schon ein wertender Begriff, aber ja, von der Welt, in der wir alle leben, sagen, schau mal, die und die Beobachtungen, die können wir doch beide gemeinsam machen und was ist dafür jetzt die plausibelste Erklärung? Also es gibt diese ganze Ebene von philosophischen Argumenten. Thomas von Aquin hat da ja eine Reihe von, ja, Gottesbeweisen, hat er sie sogar genannt, erbracht. Also die Frage, ob man die jetzt Beweise nennen kann, ich würde sagen eher nicht. Wir sprechen auch lieber von Indizien.
Genau, wird auch ein Thema einer Folge sein. Ne? Beweise für Gott, ja. Sind die hilfreich?
Und da hat er ja so eine Reihe von Argumenten gebracht, eine Reihe von Beweisen erbracht, würde er sagen. Unter anderem glaube ich auch das kosmologische Argument. Genau, das wäre so ein philosophisches Argument. Alles, das beginnt zu existieren, hat eine Ursache. Das Universum begann zu existieren, also hat das Universum eine Ursache. Und dann im vierten Schritt zu überlegen, okay, welche Eigenschaften muss dann diese Urursache zwingendermaßen mit sich bringen. Aber ja, das wäre jetzt die Version nach William Lane Craig. Es gibt verschiedene kosmologische Argumente, aber das wäre jetzt so ein philosophisches Argument für die Existenz Gottes. Es gibt noch das ontologische Argument, das ist mir persönlich immer noch suspekt. Also vielleicht, weiß ich nicht.
Ich mag das.
Du magst das? Ja. Also ich muss ehrlich sagen, für mich ist es ein bisschen ein Schreibtischargument. Aber ja. Ich sitze da, ich denke jetzt nach über was und dann gibt es das auch, wenn ich es mir vorstellen kann. Also erklär es vielleicht kurz und vielleicht überzeugst du ja mich und die Hörer,
dass das ontologische Argument. Es ist ein bisschen ähnlich wie das C.S. Lewis-Zitat, das du vorher gesagt hast. Ne? Quasi das Indiz dafür, dass wir uns nach einer höheren Welt ausstrecken, ist vielleicht ein Indiz dafür, dass diese Welt existiert. So ähnlich ist das ontologische Argument auch. Ne? Also das höchste vorstellbare Wesen, das wir uns vorstellen können, kann nur das höchste Wesen sein, wenn es auch tatsächlich real ist. Ansonsten wäre es ja nicht die höchste Vorstellungsform. Das klingt erstmal ein bisschen theoretisch. Und dann kommt immer auch so ein Inselargument. Ja, ich kann mir auch die schönste Insel vorstellen. Ja, man kann das dann ausführen, warum das mit der Insel nicht funktioniert, weil wir hier in anderen Kategorien sind. Aber das ontologische Argument, sage ich mal, ist natürlich jetzt ein rein philosophisches Argument. Das hat nichts mit Beobachtungen zu tun, sondern es ist wirklich etwas, was nur auf Sprache besonders, ne? Wittgenstein war da jemand, der sich sehr viel mit Sprache und Philosophie beschäftigt hat. Das hat einfach einen Zusammenhang und Philosophie arbeitet mit Sprache. Ontologisches Argument ist einfach reine Philosophie. Wer mit reiner Philosophie sage ich mal, nicht so vertraut ist, dem erscheint auch dieses Argument wirklich fremd. Und selbst Leute, die sich mit Philosophie beschäftigen, du ja auch, sagen dann teilweise, war schon sehr philosophisch. Aber es ist eben einer dieser Ansätze, zu sagen, es zeigt auf jeden Fall, dass durch reines Nachdenken und reines Interpretieren von Beobachtungen Menschen sich konkrete Gedanken über Gott machen können. Und das ist, finde ich, das Starke an Natural Theology oder auch das Wichtige an Natural Theology. Ich kann also mit einem Gesprächspartner über Gott sprechen, ohne dass der dieselben subjektiven Erfahrungen gemacht hat wie ich. Und wir können einen Common Ground finden, wo wir sagen, schau, wir machen dieselben Beobachtungen, da kommen wir nicht drum rum. Jetzt ist die Frage, wie wir sie interpretieren.
Also ja, ich habe so spontan einzelne Atheisten im Kopf, wo ich dich gerne mal in einer gemeinsamen Debatte sehen würde dazu. Aber ja gut, schaut mal Leute, das ist ja auch das Schöne an diesem Podcast oder an unserem Projekt. Wir sind nicht in allem einer Meinung, aber haben da doch eine gemeinsame Schnittmenge und finde ich auch wichtig, ne? Also so am Rande erwähnt, also für uns ist Apologetik jetzt nicht so eine Sache, wo man ja, seine Antworten auswendig lernt, die dann alle vorgegeben sind, sondern da kann man auch im Gespräch sein, darüber diskutieren, überlegen, welches Argument ist stichhaltig, welches nicht. Und ja, also wir lassen uns auch überzeugen von Skeptikern, von, also machen wir auch so einen Einwand dann, ihr habt ja eure Conclusion schon im Vorfeld und lasst euch eh nicht davon abbringen. Aber gut.
Also gerade Natural Theology finde ich da interessant, um diesen Punkt abzuschließen. Gerade Natural Theology zeigt ja, du kannst hier nicht mit vorgefertigten Dingen arbeiten. Natural Theology fußt darauf, dass du Beobachtungen anstellen musst und wenn diese Beobachtungen schon biased sind und wenn du einfach Beobachtungen ausklammerst, wirst du damit nicht weit kommen. Dann wird jeder andere dir rückmelden, hä, das, was du da beobachtest, das ist einfach nicht die Realität. Das heißt, Natural Theology hat seine Stärke darin, dass wir halt ein Kollektiv sind. Dass Menschen alle gemeinsam in dieser Welt leben, dass wir dieselben Gedanken auch über Zeit und Raum hinweg sehen können in der Geschichte. Aha, Menschen kommen auf dieselben Rückschlüsse, sie machen dieselben Beobachtungen, haben dieselben Fragen. Vielleicht sollten wir dann anfangen, über diese Fragen nachzudenken und vielleicht steckt auch was hinter diesen Fragen. Und auch die Natural Theology hat ihre Grenzen. Das heißt, natürlich ein islamischer Apologet, der macht auch Natural Theology. Also das kosmologische Argument gibt es genauso für die muslimische Community. Das alleine ist zwar gut und stark, um über die Existenz Gottes zu sprechen. Jetzt haben wir aber noch eine Leerstelle. Wenn wir heute über die Frage sprechen, können wir was über Gott wissen? Dann ist immer noch die Frage, nicht nur ist Gott, sondern wer ist Gott?
Ich finde das an der Stelle auch nochmal wichtig zu betonen, hatte ich glaube ich auch vorher schon gesagt, aber ja, kein Argument muss alles können. Also
Genau.
es ist öfter mal so, dass ich dann im Gespräch bin mit Menschen, ich führe das kosmologische Argument oder ein anderes an, die sagen, ja, aber könnte ja jetzt auch der islamische Gott sein, das bringt dir ja gar nichts. Sag ich, doch, es bringt uns schon mal hier hin zu Schritt 1 und dann lass uns jetzt mal im zweiten Schritt überlegen, welche religiöse Weltanschauung, welche theistische Weltanschauung kann die Realität, in der wir leben, am besten erklären. Aber definitiv bringt uns das schon mal weiter, wenn es um die Frage geht, Theismus oder atheistischer Naturalismus. Also das, ja, finde ich auch nochmal wichtig an der Stelle. Genau, und wir glauben, dass die Schriften der Bibel eine spezifische, für den Menschen erfassbare Selbstoffenbarung Gottes sind, dass diese Schriften ja uns etwas über den Wesen und das Handeln Gottes in Raum und Zeit offenbaren, mitteilen. Und jetzt könnte man ganz viele sagen über das Inspirationsverständnis, das wir haben, das wäre nochmal eine extra Folge wert. Wir glauben als Christen jetzt nicht, dass die Bibel vom Himmel runtergefallen ist. Das ist ja auch so dieses wundersame Gotteswort in Menschenwort und für manche ist dann die Betonung ganz stark beim Menschenwort, für andere ganz stark beim Gotteswort. Und ja, wir glauben jetzt nicht, dass da einzelne Propheten waren, die jetzt eine Schrift herabgesandt bekommen haben, die ihnen dann diktiert wurde.
Auf
Und
Arabisch.
ja, okay. Und die haben sie dann aufgeschrieben, sondern wir glauben, da gab es Menschen, die haben Dinge mit Gott erlebt und diese Dinge haben sie aufgeschrieben und dadurch können wir etwas über den Charakter und das Wesen Gottes lernen. Wir glauben auch, dass bestimmte Ereignisse, die passiert sind in der Geschichte, sich am besten damit erklären lassen, dass ja, Gott dahinter steckt. Also das ist ja auch so die spannende Ebene. Ne? Ich meine, es gab ja auch Zeitgenossen der Israeliten, die haben dieselben Dinge gesehen und beobachtet und haben sie jetzt nicht auf Yahweh, nicht auf den Gott, an den wir glauben, zurückgeführt. Aber wir würden eben sagen, die beste Erklärung für bestimmte Ereignisse, ganz besonders für die Auferstehung Jesu von den Toten, ist, dass da ein Gott dahinter steht, der sich da mitgeteilt hat, der in Raum und Zeit hineingewirkt hat. Also ich denke vor allem, die Auferstehung Jesu ist aufgrund ihrer Zentralität für den christlichen Glauben somit das wichtigste Ereignis in Raum und Zeit, wo wir ja eben auch etwas lernen darüber, wer und wie Gott ist. Also da können wir jetzt ganz viel darüber sagen, aber inwiefern, Dave, liefert uns die Bibel Erkenntnisse darüber, wer Gott ist?
Also wenn wir uns die beiden vorherigen Punkte anschauen, dann sagen die erstmal aus, also spirituelle Erfahrung und Natural Theology treffen erstmal Aussagen, gibt es da überhaupt was? Und ich glaube, die Bibel hat für uns als Christen die ganz entscheidende Rolle, dass, wie du auch schon gesagt hast, sie das Eingreifen Gottes in Raum und Zeit beschreibt. Und das ist etwas, was schon sehr eng gefasst ist. Und da wird der Interpretationsspielraum enger und wird kleiner, weil ich dann eben so Sachen lese wie, okay, da war vor 2000 Jahren offensichtlich ein Mensch, der hat behauptet, Gottes Sohn zu sein, der wurde hingerichtet und er und seine Jünger und viele weitere haben behauptet, er ist von den Toten auferstanden. Das heißt, hier wird es konkret. Das ist für mich auch der große Unterschied dann zu Natural Theology und zu spirituellen Erfahrungen. Hier wird ein Mensch konfrontiert mit konkreten Aussagen über Gott, die sich abgrenzen, auch von anderen Aussagen. Da, wo ich in Natural Theology mich eins machen könnte mit einem Moslem und sagen könnte, ja, der kosmologische Argument finden wir beide super, bei der Bibel hört es auf. Ne? Da geht es um die Selbstoffenbarung Gottes. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt. In allem sehen wir eine gewisse Selbstoffenbarung Gottes, aber hier haben wir eine so spezifische Selbstoffenbarung Gottes, dass sie uns vor Schwarz-Weiß-Fragen stellt. Das heißt, ganz konkret eben, wie du gesagt hast, ist Jesus von den Toten auferstanden oder nicht als ein historisches Ereignis, ist eine Schwarz-Weiß-Frage. Ja oder nein? Ist da dieses Ereignis passiert oder nicht? Und diese Frage, ja oder nein, ist fundamental entscheidend für das Wesen Gottes.
Und da kommen wir ja eigentlich auch zu den, zu dem, was wir gesagt haben über die anderen beiden Punkte. Welches Modell hat die beste Erklärkraft? Ja. Welche Weltanschauung kann die Realität am besten erklären? Und da würde ich dasselbe Prinzip eben anwenden, wenn wir uns die Bibel genauer anschauen. Kann die Bhagavad Gita, kann der Koran, können die Schriften der Bibel, können die Veden, können und so weiter, name it, die Realitäten, in der wir leben, am besten erklären. Welche religiöse Schrift, welche religiöse Quelle vermag das? Und ja, was passt am besten zusammen? Wo gibt es sich mit den historischen Quellen, die wir haben, mit den Fakten, die wir haben, mit dem, was wir irgendwo einfach, ja, beobachten können in der Geschichte, was wir empirisch irgendwo festmachen können.
Das ist sehr wichtig sogar. Also wenn wir hier über die Bibel sprechen, als eine Quelle über Gott, dann sehen wir sie auch nicht isoliert. Du hast das bei den anderen Argumenten schon beobachtet. Auch die Bibel, wenn wir sie isolieren, ist nicht hinreichend, sondern genau diese Frage, die du stellst, in welche auch historischen Fakten ist sie eingebettet? Also angenommen, wir hätten zwar die Bibel, aber alle historischen Fakten sprechen gegen die Bibel, dann hätten wir ein Problem.
Ja.
Wir glauben aber, dass eben dieses Gesamtfeld auch um die Bibel herum, das heißt unsere Geschichtsforschung, unsere archäologische Forschung, also nicht unsere persönliche, ne, sondern die weltweite, dass diese Forschungen den Text der Bibel glaubwürdig erscheinen lassen oder glaubwürdig machen.
Ja.
Und wir müssen erst einmal anerkennen, Die Bibel ist ein historisches Dokument.
Und es hat natürlich seine Grenzen auch tatsächlich. Also man kann ja durch außerbiblische Funde, durch außerbiblische Quellen, ja, ich glaube, schwerlich sagen, Jesus ist wirklich von den Toten auferstanden oder Jesus ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Aber was man machen kann, ist zu zeigen, ja, das Ganze ist wirklich eingebettet in reale geschichtliche Ereignisse. Die Personen, die gab es wirklich. Die Orte, die sind geografisch genau beschrieben. Es gibt die und die Augenzeugen Details in der Apostelgeschichte, im Johannesevangelium, in anderen Texten, die glaubhaft machen, das haben Menschen aufgeschrieben, die nah dran waren an den Ereignissen. Und dann kann man eben im Vergleich mit anderen religiösen Weltanschauungen auch hinschauen und überlegen, okay, wie sieht es denn dort aus? Wie groß sind denn da die Abstände von den ersten Quellen, die verschriftlicht wurden und verfasst wurden, und den angeblich passierten Ereignissen? Und wie viele genauen geografischen Beschreibungen haben wir beispielsweise im Koran im Vergleich zur Bibel? Ja, und so weiter, ne? Also im Grunde hat es natürlich auch so, hat es seine Grenzen, aber man kann sich da dann auch anschauen, okay, was sind denn was ist denn von den verschiedenen theistischen Weltanschauungen, wenn wir einen Case gemacht haben anhand der Natural Theology, anhand von auch spirituellen Erfahrungen, welche der theistischen Weltanschauungen vermag die Realität am besten zu erklären?
Und um diesen Punkt vielleicht noch zu ergänzen mit dem abschließenden Gedanken, wenn wir uns in dieser Folge jetzt die Frage gestellt haben, können wir was über Gott wissen, dann hat die Bibel auch den Charakter, dass sie behauptet, zu den Menschen zu sprechen. Das heißt, die spirituellen Erfahrungen, die Natural Theology sind vielleicht Aussagen und Gedanken über Gott, aber die Bibel hat nochmal den Charakter, dass sie auch ein kommunikatives Mittel ist. Es ist in Sprache, ja, was ja auch interessant, ein theologisch interessanter Gedanke ist. Warum wählt Gott Sprache, um so zu kommunizieren, auch diese direkte Sprache? Das heißt, hier ist eine Kommunikation. Und all diese Dinge, eben was du gesagt hast, die historischen Dinge, der Text an sich, und diese Kommunikation Gottes zu den Menschen, stellt eben schlichtweg die Frage, naja, ist das vertrauenswürdig oder nicht? Und in diesem Gesamtpaket von dem, was wir besprochen haben, das heißt, um nochmal zusammenzufassen, die spirituellen Erfahrungen, die es weltweit gibt, die universell erlebt werden in Kulturen, aber die halt sehr subjektiv sind, die Natural Theology, die sehr philosophisch und gedanklich und empirisch ist, aber noch nicht spezifisch genug, um sich auf ein Gottesbild festzulegen, und dann eben die Bibel als die Offenbarung Gottes, von der wir sagen, das ist wirklich ein verlässlicher Text. Wir glauben, dass da alles dafür spricht, dass Jesus tatsächlich gestorben und von den Toten auferstanden ist. Das zusammen, würde ich sagen, ergibt eine Antwort auf die heutige Frage: Können wir überhaupt etwas über Gott wissen? Ich würde sagen, ja. Ich glaube, diese Dinge sind besonders im Gesamtpaket verlässlich genug, dass wir auch mutig auftreten und sagen, für uns ist das so plausibel und so wahrscheinlich, dass Gott existiert, dass wir sagen, das verteidigen wir.
Wer mich kennt, weiß, dass ich meistens verantwortlich bin für die Länge unserer Livestreams. Für die langen Streams bin meistens ich verantwortlich. Ja, und dass ich da jetzt, wir haben ja beide jetzt wahrscheinlich 1000 Fässer gerade aufgemacht, wo jetzt alle möglichen Leute sagen, aber, und genau deswegen laden wir euch ein, bei der nächsten Folge mit dabei zu sein, damit wir in viele der heute angerissenen Themen auch nochmal ein bisschen tiefer reingehen können. Dave, ich bedanke mich bei dir für
Danke dir.
diese zweite gemeinsame Folge beim Apologetik-Projekt Podcast. Und liebe Hörer, wir würden uns auch freuen über euer Feedback. Schreibt uns gerne per E-Mail. Auf unserer Website findet ihr die. Das müsste sein. Ich muss gerade mal schauen. info@apologetik-projekt.de. Genau, info@apologetik-projekt.de. Über unser Kontaktformular auf der Website. Schreibt uns gerne, was ihr so denkt, was wir besser machen können, was ihr gut fandet. Euer Feedback ist sehr wertvoll für uns.
Yes. Themenvorschläge auch gerne. Wenn ihr sagt, hey, das wäre doch mal ein Thema für einen Podcast, schreibt es auch gerne mit rein. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Ciao.